Wir entdecken in den letzten Jahren einfach die fantastische Wirkung der Natur auf unser Denken, auf unser Fühlen und auf unser Gehirn. Die Berge haben darüber hinaus noch einen wunderbaren Effekt, weil wir ins Staunen kommen. Also wenn wir hochgehen auf einen Berg, gucken von dort ins Tal und alles sieht wunderschön aus, ästhetisch, wir staunen, dann werden unsere Sorgen ganz klein. Das Ego verkleinert sich. Und das ist in einer Gesellschaft heutzutage, in der sich so viel um uns selbst dreht, unglaublich heilsam. Man merkt, ich sag's mal etwas salopp, Verzeihung, hier oben ist man der Natur scheißegal. Und das kann eine Erdung bedeuten, wieder zurückzukommen darauf, dass man auch nur ein kleines, unbedeutendes Teilchen im Puzzle ist. Das hat nichts mit Demotivation zu tun.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.
Hallo ihr Lieben, heute geht es bei uns um das komplexeste und fleißigste Organ, das die Natur je geschaffen hat, sag ich jetzt einfach mal, unser Gehirn. Und umso besser wir verstehen, warum unser Gehirn eben so tickt, wie es tickt und wie es arbeitet, desto besser verstehen wir uns selbst und können unser Leben zum Positiven beeinflussen. Das ist doch ein schöner Gedanke. Mein Gast heute ist Wissenschaftler, Neurologe, Psychiater, Podcaster und Bestseller-Autor und er verrät uns, wie wir unser Gehirn pflegen können. Das geht nämlich, um lange gesund, fit und glücklich zu sein. Herzlich willkommen im Bunte Lipgloss Podcast, lieber Professor Dr. Volker Busch. Hallo Volker.
Ja, hallo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist, Volker.
Ja,
Gehirn-
sehr gern.
Spezialist, ja. Also wirklich, das ist ja dein Herzensprojekt, um es mit einem anderen Organ zu sagen. Warum das Gehirn, nicht das Sprunggelenk?
Ach, das Sprunggelenk ist sicherlich auch spannend. Jetzt würden wir den Orthopäden echt keinen Gefallen tun, wenn wir jetzt über das Sprunggelenk herziehen. Aber ich fand es irgendwie ein bisschen langweilig, mechanisch. Es geht auf und ab und sonst passiert nichts. Ja, und das Gehirn fand ich immer schon unglaublich faszinierend. Ich erinnere mich an einen Vortrag auf einem Kongress, den ich als Student gehört habe. Damals wusste ich noch nicht, was ich machen möchte. Da stellte sich ein berühmter Professor aus Deutschland vorne hin auf die Bühne, hielt ein Herz aus Kunststoff hoch, so ein Modell. Mhm. Und da guckte er sich das von allen Seiten an und sagte, schauen Sie her, hier links oben fließt Blut rein und hier unten rechts fließt es wieder raus. Mehr macht es nicht. Und dann warf er das Herz einfach achtlos auf die Bühne und nahm plötzlich unter dem Tisch ein großes Gehirn hervor. Und dann machte er die Augen groß und fing an, über das Gehirn zu erzählen. Schauen Sie sich dieses tolle Organ an. Und der ganze Saal jubelte. Und das hat mich damals so beeindruckt, dass ich gedacht habe, ja, nee, das Gehirn ist wirklich das Spannendste.
Hat Spuren hinterlassen.
Ja. Etwas arrogant vielleicht, aber irgendwie auch lustig gewesen.
Ja. Aber es ist doch schön, wenn man so Schlüsselsituationen irgendwie hat,
schon,
an die
ne?
man sich noch positiv erinnern
ja,
kann. Weil irgendwas genau. muss es ja auch triggern, ja, dass man sich
irgendwas
in die eine
immer.
Oder andere Richtung
irgendwas
entwickelt.
Irgendwas öffnet
Absolut.
Immer die Tür. Ne?
Dein neues Buch heißt Gute Nacht, Gehirn, Gedanken, um zur Ruhe zu kommen.
Ja.
Jetzt fragt man sich natürlich dann direkt mal, okay, um zur Ruhe zu kommen, heißt das eigentlich im Umkehrschluss, dass wir alle heutzutage schlechter oder fast gar nicht mehr zur Ruhe kommen können? Oder woher kam der Gedanke, die Menschheit braucht dieses Buch?
Ach, die Menschheit ist zu groß gegriffen. Ich bin nur ein kleiner, unbedeutender Autor. Und ich tue mich natürlich auch in der Tat schwer, eine Aussage über ein ganzes Kollektiv zu machen. Es gibt da draußen sicherlich ganz, ganz viele Menschen, denen es wunderbar gelingt, zur Ruhe zu kommen. Auch unter euren Zuhörerinnen und Zuhörern gibt es bestimmt Menschen, die das vortrefflich jeden Tag schaffen, immer wieder Ruhemomente zuzulassen, ihren Kopf auszuschalten und dann auch tief zu schlafen. Mhm. Aber ich bin ja jetzt seit ungefähr 25 Jahren Neuromediziner, also Neurologe und Psychiater und mache auch Hirnforschung, habe eine eigene Arbeitsgruppe hier an der Uniklinik. Also das heißt, ich therapiere und ich erforsche das Gehirn. Und was ich schon sehe, ist, dass seit einigen Jahren die Menschen sich immer schwerer tun, diese unfassbare Reizflut und die Informationsüberladung da draußen in den Griff zu kriegen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Sie fühlen sich erschlagen von dem zu viel. Es ist eigentlich, ich sage mal, wir leben nicht in einer Zivilisation, wir leben in einer Zuvilisation.
Das
es ist
schön.
Von allem zu viel. Ne? Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt irgendwie die Schokoladensorten im Supermarktregal. Mhm. Davon haben wir vielleicht auch zu viel, ich weiß es nicht. Die Menschen erzählen mir, es fällt ihnen immer schwerer, in dieser Fülle an Informationen für sie noch rauszusuchen, was es war, Was ist wichtig? Was tut ihnen gut? Und was belastet sie nur? Sie müssen ständig entscheiden, auswählen, etwas wegtun, etwas anderes sich besorgen. Dann müssen sie überlegen, ist das überhaupt richtig? Brauche ich das? Das fällt schwer, je voller unsere Welt wird. Und das führt am Ende des Tages bei vielen auch dazu, dass ihr Kopf voll ist, geradezu überzuquellen droht und schlafen deswegen schlecht. Also da ist tatsächlich, so ist es auch wissenschaftlich nachweislich, eine Verbindung da. Und ich wollte mit dem Buch Gute Nacht Gehirn einfach auf eine ganz leichte und auch vor allen Dingen auch lustige Weise helfen, ein paar gute Gedanken zu schenken, mit denen man zur Ruhe kommt und danach besser einschlafen kann.
Das Spannende ist, wenn wir so einen, sag ich mal, vollen Tag haben, dieses volle Leben, was wir haben, was du ja gerade schön geschildert hast, das nehmen wir wirklich alles auch mit. Das heißt, wenn wir abends ins Bett gehen, ist es nicht so, oh, jetzt schlafe ich ein und morgen sieht die Welt schon wieder besser aus.
Naja doch, das ist schon so. Der Schlaf sorgt schon dafür, dass wir einen Großteil unserer Emotionen auch befrieden können. Das kennen wir wahrscheinlich alle aus der eigenen Erfahrung. Wir haben uns geärgert über einen Streit mit dem Partner und am nächsten Morgen ist man schon gar nicht mehr so sauer. Ne? Ja. Oder wir haben Angst gehabt, Sorge vor etwas. Am Abend haben uns noch den Kopf zermartert. Wie mache ich das jetzt? Und am nächsten Morgen hat man irgendwie eine Idee und es geht weiter. Also die Nacht hilft schon, die Dinge zu verarbeiten. Es ist nur so, dass viele Menschen heute diese ganzen Entscheidungsprozesse und Dinge, die einem so im Kopf herumwirbeln, tagsüber kaum noch zur Ruhe kommen und diese Dinge nicht mehr gut verarbeiten. Und dann muss das Gehirn das alles in der Nacht machen. Und das ist manchmal zu viel. Und deswegen schlafen viele Menschen nicht so ruhig, sondern eher sind aufgewühlt oder schlafen gar nicht ein, träumen sehr intensiv und fühlen sich oft auch am nächsten Morgen gar nicht so erholt. Weil die gesamte Verarbeitung des Tages in den 7 Stunden Nachtschlaf stattfinden muss. Und es wäre stattdessen dann viel besser, man würde untertags auch ein paar Ruhemomente haben, wo man die eine oder andere Sache im Gehirn schon verarbeiten kann. Dann würde das nicht alles in der Nacht passieren müssen.
Das heißt, das Gehirn merkt sich ganz genau. Also das ist wie so eine To-Do-Liste, die abgehandelt wird. Alles, was am Tag quasi nicht verarbeitet wird, sagt das Gehirn, okay, ich bin am Start, das passiert jetzt in der Nacht.
Ja, also unser Gehirn hat natürlich eine ganze Reihe an Filtermechanismen, dass nicht alles an uns herangetragen wird. Ein Großteil der Informationen nehmen wir vielleicht kurz wahr und vergessen das. Also wenn wir jetzt erfahren, wer die nächsten Dschungelcamp-Kandidaten sind, dann wird das für die meisten von uns kaum eine relevante Bedeutung haben. Man hat es irgendwie 3 Stunden später wieder vergessen. Also auch darauf dürfen wir ein bisschen vertrauen, dass unser Gehirn schon relativ viel filtert. Aber das, was trotzdem durchkommt, ist immer noch zu viel angesichts dessen, dass wir dem alles gar nicht Rechnung tragen können. Unser Gehirn ist viel, viel schlechter in der Verarbeitung von Informationen, als wir gemeinhin glauben wollen. Wir sind kein Computer. Die künstliche Intelligenz lebt uns momentan vor, gerade Sprachmodelle, wie viele Informationen, die sozusagen in einer Sekunde verarbeiten können. Das kann unser Gehirn nicht. Und wir leben viel gesünder, wenn wir uns dieser Schwäche ein Stück weit bekennen und ein bisschen schützen, damit wir nicht völlig durchdrehen. Und dazu gehört eben auch zu filtern und sehr genau sich zu überlegen, okay, was lasse ich heute überhaupt in meinen Kopf? Ja, was ist überhaupt wichtig? Und was mich nur auffühlt, was vielleicht nicht mal stimmt, ja, das lasse ich draußen, weil es nicht zu einem gelingenden Leben beiträgt. Das ist eine große Herausforderung. Manchen gelingt die ganz gut. Deswegen wollte ich eben auch nicht zustimmen, dass alle Schwierigkeiten damit haben. Aber ich sehe eben einen zunehmend höheren Anteil an Menschen, die damit Probleme haben.
Sehr, sehr spannend. Wir wollen mal so ein bisschen durchs Leben gehen mit dir, gehirntechnisch, wie du das ja auch in deinem Buch und in deinem wunderbaren Podcast Gehirn gehört machst, weil du gerade die KI angesprochen hast. Das ist auch eine Folge in deinem Podcast. Und da fragt man sich ja schon, macht die KI uns eigentlich, mal salopp gesagt, blöder? Also wir hören ja so ein bisschen auf zu denken, ne? Wenn man ehrlich ist.
Ja, das ist in der Tat ein Thema, womit ich mich gerade ganz aktuell beschäftige. Wir alle sehen ja, dass die künstliche Intelligenz alle Ecken des Lebens durchdringt, gell? Mit einer Geschwindigkeit, dass einem wirklich nur zum Staunen zumute ist. Und natürlich genießen wir auch die Vorteile, die mit den Sprachmodellen verbunden ist. Wir können schnell was fragen, wir können was ausrechnen lassen, wir können was komponieren oder Texte schreiben lassen. Das ist natürlich sehr bequem. Und in der Geschichte der Menschheit war es immer so, dass Menschen immer versuchen, mich eingeschlossen, das gilt für uns alle, ne? Immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, ne? Und die Dinge möglichst bequem haben zu wollen. Genau. Also es ist menschlich und dürfen wir drüber lächeln. Und das war übrigens auch immer ein Motor des Fortschritts. Menschen haben Dinge eigentlich immer aus drei Gründen erfunden. Erster Grund, weil man Zeit sparte. Zweiter Grund, weil es körperlich nicht so anstrengend war. Oder drittens, weil es das Denken erspart hat. Einer der drei Gründe ist sozusagen die Begründung für jede Erfindung da draußen. Und so sind die Chatbots auch eigentlich nur eine logische Weiterentwicklung des Bedürfnisses des Menschen, nicht selbst denken zu müssen. Sehr konsequent. Mich interessiert aber trotzdem, was es mit uns macht, wenn wir jeden Denkschritt heute auslagern. Ich sehe das ja bei Kindern. Ab und zu bin ich mal in Schulen, da Vorträge halten und ich sehe, wie sowohl Lehrer als auch Schüler heute Chatbots verwenden, um sich selbst nicht anstrengen zu müssen.
Jetzt schon.
Und ich weiß, dass es auch für die die sich arbeiten, schreiben lassen, Mathematikaufgaben ausrechnen lassen, sich ganze Geschichtsepochen zusammenfassen lassen. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich will gar nicht mit dem Finger auf Schüler zeigen. Wenn ich jung wäre, würde ich es wahrscheinlich genauso machen, weil ich natürlich viel lieber mit meinen Freunden abhänge, statt mich mit komplizierten Dingen auseinanderzusetzen. Nur wenn diese Dinge schon in der Schule kaum noch stattfinden. Ich sehe es genauso an der Uni. Es ist im Prinzip genauso, sich die Leute nicht mehr tief in etwas hineindenken, sondern sich nur Dinge ganz schnell geben lassen von ChatGPT. Dann führt das natürlich dazu, und das ist ein Aspekt, den mich als Neurowissenschaftler sehr interessiert, dass wir nicht mehr tief denken, uns mit den Dingen nicht mehr auseinandersetzen, weißt du? Und damit auch eine gewisse kritische Skepsis gar nicht mehr trainieren. Und das zeigen Studien, dass wir immer weniger kritisch denken und immer mehr dem vertrauen, was im Internet steht. Vielleicht eine Zahl noch. Es gab einen Vergleich zwischen europäischen Ländern, wie vertrauensselig Menschen eigentlich heute mit Chatbots umgehen. Und da fand ich sehr ernüchternd, dass in Deutschland nur noch 27% der Menschen wirklich noch nachprüfen, was ChatGPT ihnen gibt. Die anderen vertrauen.
Das ist krass.
Und nur 15%, also gerundet ungefähr jeder Sechste, bearbeitet es im Nachhinein überhaupt noch nach, was man an Texten sich geben ließ. Grabreden, Jubiläumsreden, Dankesreden, was immer man da, Lebensläufe aufsetzt. Der Rest übernimmt es einfach eins zu eins. Das heißt, wir sehen jetzt schon einen Verlust der Bereitschaft, kritisch nachdenken zu wollen, weil es eben anstrengend ist. Und das tut mir sehr leid und ich finde es sehr schade, weil wir damit etwas abgeben, etwas verlieren, was eigentlich wichtig ist, um später mündig zu sein, geistig und erfolgreich zu sein, eben skeptisch zu bleiben und Dinge hinterfragen zu können. Ja, das ist eine sehr interessante Entwicklung und ich will da jetzt gar nicht so viel schwarz malen, aber die Zahlen sprechen für sich. Ich habe nur die Daten ausgewertet, habe das versucht in sehr lustigen und spannende Podcast-Folge bei Gehirn gehört zu verpacken und die Folge kam super an, die kam jetzt vor ein paar Tagen raus und die Leute interessiert das Thema sehr. Ich habe sehr viele schöne Zuschriften bekommen und spannend ist, wenn ich das noch sagen darf, Menschen bestätigen das auch, dass sie merken, je mehr sie mit ChatGPT arbeiten, desto denkfauler werden sie im Laufe der Zeit. Ist das nicht spannend?
Ja, weil man weiß, man muss es nicht mehr machen. Ne?
Ja,
also
richtig,
wenn du sonst eine Jubiläumsrede schreiben musstest, dann musstest du dich hinsetzen oder es hat dir jemand geholfen. Aber da war keiner, dem du sagen konntest, schreib mal. Was ich noch spannend finde aus wissenschaftlicher Sicht, Volker, dieser Verlust des kritischen Denkens, den du gerade angesprochen hast, und des überhaupt noch Denkens, ja, sagen wir es mal ganz krass, lässt das unser Gehirn auch auf eine Art verkümmern? So mit Blick in die Zukunft? Das ist, was ich mich jetzt gerade als Laie so frage.
Das glaube ich und hoffe ich nicht, weil wir strukturell die Fähigkeit nicht verlieren, denken zu können. Unser Gehirn verändert sich auch nicht so schnell, dass es sozusagen strukturell biologisch nachweisbar wäre, dass wir hier als Spezies generell etwas verlieren. Der Effekt ist eher der, dass wir es einfach im Alltag nicht mehr trainieren. Und was man nicht trainiert, hat man dann in dem Moment auch nicht, wo man es braucht.
Ja.
Wenn wir unser Gedächtnis nicht trainieren, weil wir nie lernen und uns alles abspeichern, dann trainieren wir das Gedächtnis nicht und dann steht uns die Erinnerungsfähigkeit auch nicht zur Verfügung, wenn wir es immer brauchen. Denn das Gleiche gilt bei der Orientierung. Wenn wir nie lernen, uns zu orientieren und immer nur nach dem blauen Punkt auf unserer Google Map Karte durch die Straße laufen, dann sind wir nicht generell desorientiert und wir verlieren nicht prinzipiell die Fähigkeit, uns orientieren zu können, aber wir trainieren sie nicht. Und dadurch fällt es uns schwer, wenn wir es brauchen. Das alles wäre reversibel, das ist keine Einbahnstraße. Wenn man es trainieren würde, würde man es auch wieder entwickeln. Aber die Technologien ersparen uns diese Notwendigkeit. Und das mag auf der einen Seite helfen, zeiteffizienter zu sein, bequemer zu sein und geistig eben nicht so anstrengend unterwegs sein zu müssen. Auf der anderen Seite eben fehlt der Trainingseffekt. In einem Satz sagen auch Wissenschaftler, für jede Technologie, die wir nutzen, gibt es einen Preis, den wir zahlen müssen. Und so ist es ja auch.
Da hast du schön gesagt. Dann schauen wir jetzt mal, wie wir unser Gehirn hoffentlich ein bisschen fit halten können und ein bisschen stark und gesund machen.
Es ist noch früh am Morgen.
Ja, genau.
Aber ich habe eine Tasse Kaffee getrunken. Das hilft schon mal.
Ist das gut fürs Gehirn, Kaffee?
Ja, Koffein kennt ja jeder aus der Erfahrung. Es ist im Prinzip kein Rocket Science. Hilft natürlich. Koffein sorgt dafür, dass im Adenosinstoffwechsel, also im Energiestoffwechsel des Gehirns, die Nervenzellen, ich sag mal, etwas vitaler funktionieren. Die Halbwertszeit ist nicht lange, 3-4 Stunden, dann ebbt der Effekt wieder ab. Also wir werden nicht generell schlauer, unser IQ steigt nicht, aber wir sind so ein bisschen frischer und also mir hilft es morgens sehr und es schmeckt gut.
Ja, absolut. Weil ich finde es so spannend, weil bei Kaffee, da scheinen sich ein bisschen die Geister. Die einen sagen ja, es kickt mal kurz hoch, aber der Verfall hinten raus, also da kannst du ja wieder ins totale
Abfall.
Tal fallen, ist auch gefährlich.
Ist, ne?
Gerade bei so Autofahrten, wenn man denkt, ich muss jetzt fit sein, dann kickt dich das einmal hoch, aber vielleicht nach 2 Stunden bist du eigentlich müder als vorher.
Ja, das ist so, wenn der Koffein sich abbaut, kehrt man auch wieder zurück auf sein Ausgangsniveau. Wenn man aber so das Gefühl hat, dass man so richtig abrauscht, dann wäre ich vorsichtig, das dem Koffein als Schuld in die Schuhe zu schieben. Manchmal ist es dann eher der Zucker, denn die Erfahrung zeigt ja, früh morgens trinkt man nicht nur eine Tasse Kaffee, sondern isst auch eine Salzbreze oder ein Butterhörnchen oder irgendwie sowas, ne? Und das ist sehr hoch verarbeiteter, einfacher Zucker, also Glukose im besten Sinne bei Weißbrot. Und das lässt den Zuckerspiegel hochschnellen. Dann schütten wir Insulin aus. Dann fällt der auch ganz schnell wieder. Und dann ist man eben sehr müde. Das ist nur zeitgleich mit dem Kaffee passiert. Aber das war nicht der Abbau von Koffein, sondern wahrscheinlich eher der Abbau von Zucker. Also muss man halt aufpassen, dass man da nicht die falschen Schuldigen benennt. Ja,
das ist nochmal ein guter Punkt. Ja, dann bleiben wir doch gleich mal bei der Ernährung. Es gibt das sogenannte Brain Food. Hat jeder von uns schon mal irgendwo gelesen, gehört, wird immer von gesprochen. Angeblich sind das Lebensmittel, die unser Gehirn fit machen, uns lange leistungsfähig halten. Gibt's das wirklich?
Ja, also den Begriff gibt es, weil es den Trend gibt und mittlerweile, das wissen wir alle, gibt es natürlich eine riesige Nahrungsmittelindustrie, die uns mit entsprechenden Supplements und Ergänzungen versorgt und damit auch sehr viel Geld macht, indem sie uns verkauft, dass wir, wenn wir die richtigen Pulver und Tabletten einnehmen, umso schlauer sind, um es mal ganz salopp zu sagen. Aber was da verkauft wird, sind in der Regel Hoffnungen. Und nicht Wahrheiten. Mit Hoffnung konnte man immer schon am meisten Geld machen auf dieser Welt. Wenn man es schaffte, Hoffnungen gut zu verpacken, ließ sich das immer am besten verkaufen. Und so ist es hier auch. 90% der Dinge, die versprochen werden, treten nicht ein. Das muss man allein aller Fairness sagen. Ich bin selber Ernährungsmediziner, Sportmediziner, komme da ursprünglich her, habe mich da viel mit beschäftigt. Natürlich kann man aus Sicht der Ernährung sehr viel Gutes für sein Gehirn tun. Aber nicht jedes Pulver, nicht jede Tablette, jede Pille, die Sie angeboten bekommen in Drogeriemärkten oder im Internet, hilft Ihnen zu guten Leistungen. Da muss man einfach vorsichtig sein, dass man nicht viel Geld ausgibt für etwas oder sogar Gefahren sich aussetzt. Denn mittlerweile, auch das gehört zur Wahrheit, sehen wir ja, dass zu viel von diesen Dingen durchaus auch gefährliche Nebenwirkungen haben kann. Also was aus Sicht der Ernährung tatsächlich dem Gehirn hilft, das Allerwichtigste, und das klingt jetzt super banal, ich hoffe nicht, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sind enttäuscht, aber weißt du, was das Allerbeste und Wichtigste ist?
Jetzt kommst du bestimmt mit Wasser.
Ja, es ist Wasser.
Immer Wasser trinken oder Schönheitsschlaf?
Schönheitsschlaf ist auch schön, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Also grundsätzlich so für die Gesundheit, es ist immer Wasser trinken und der Schönheitsschlaf, am Ende landen wir da.
Ist es so? Das wusste ich nicht, dass man das so sagt.
Hast du von mir auch was gelernt heute.
Absolut. Beim Wasser kann ich es wirklich aus neurologischer Sicht auch bestätigen. Denn Wasser oder überhaupt Flüssigkeiten sind wichtig, um die Nervenzellen zum Funktionieren zu bringen. Musst du dir vorstellen, jede Nervenzelle ist ja mit Flüssigkeit gefüllt. Und diese Flüssigkeit schwillt halt auch schnell ab, wenn es zu einem Wassermangel kommt. Das sehen wir bei älteren Menschen, die etwas dehydrieren, sagt man. Und das heißt, die zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen, bauen dann kognitiv schnell ab. Und wenn die dann noch einen Harnwegsinfekt haben oder vielleicht eine Bronchitis, weil sie sich erkältet haben, dann hat man manchmal das Gefühl, sie sind dement. Und dann kommen sie ins Krankenhaus und dann werden die gewässert, kriegen so Infusionen und dann blühen die wieder auf. Das ist total schön zu sehen. Also gerade bei älteren Menschen sieht man diese Notwendigkeit regelmäßiger Flüssigkeit ganz besonders stark. Also auch bei jüngeren Menschen, so auch bei Kindern, viel Flüssigkeit ist ganz wichtig. Ne? Die jede Zelle.
Wie viel?
Naja, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Man braucht es auch nicht übertreiben. Solche Ratschläge wie 3 Liter, die man früher mal gesagt hat, ist Unsinn. Also 1,5 Liter Flüssigkeit trinken sollte es aber schon sein. Im Sommer, wenn es heiß ist, dürfen es auch 2 sein. Wenn man Sport treibt, auch mal 2,5 oder sogar noch mehr. Mhm. Aber für normalen Menschen jetzt hier, wir haben jetzt, das Jahr geht zu Ende, es ist kühl draußen. Man geht vielleicht 2-3 Mal in der Woche zum Sport. So also von Otto Normalbürger. Würde sagen, 1,5 Liter trinken und dann kommen ja noch ein bisschen Flüssigkeit über die Nahrungsmittel zu. Das reicht aus. Aber das haben gar nicht alle. Es gibt so viele Menschen, die diesen Spiegel nie erreichen. Und dann glauben, ja, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich bin nicht mehr aufmerksam genug, vielleicht brauche ich Ritalin, vielleicht brauche ich Neuroenhancer. Das ist alles erstmal, steht erstmal hinten an. Man versucht dann erstmal den Flüssigkeitshaushalt zu normalisieren. Und oft verbessern sich dann die Denkfunktionen auch.
Und sag mal, Volker, bei Brain Food, da gibt's aber ja auch sowas, das liest man immer so, wirklich, sag jetzt mal so ganz klischeehaft, in so Frauenzeitschriften, ne, bei den ganzen Rezepten hinten, sind ja angeblich auch einfach mal so eine Hand Nüsse oder sowas.
Doch, das ist vernünftig.
Also gibt's da was, was man so über den Tag machen kann für sein Gehirn?
Genau, Wasser war jetzt so das Wichtigste, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen. Omega-3-Fettsäuren sind natürlich wichtig. Es ist noch ein bisschen umstritten, ob die über Tabletten, Kapseln oder wie auch immer in der gleichen Weise den Effekt haben, wie wenn sie in Nahrungsmittel gebunden sind, zum Beispiel in einem fetten Fisch. Insofern würde ich immer zu den naturbelassenen Lebensmittel raten und weniger zu den sogenannten standardisierten Präparaten. Aber prinzipiell ist die Omega-3-Fettsäure sehr sinnvoll, weil sie ein Bestandteil der Membran ist, die die Zelle umgibt. Und weil die Membran nicht nur eine Zellbegrenzung ist, also wie die Wand eines Hauses, sondern auch Kommunikationsmittel, denn über diese Zellmembran hat die Zelle eine Funktion mit ihrer Außenwelt, also sie kommuniziert, ist die Membran sehr wichtig. Und die kann man durch Omega-3-Fettsäuren wirklich stützen. Also das würde ich in jedem Fall empfehlen, fetter Fisch und wie du schon sagst, Nüsse, da sind sie auch enthalten. Das ist sehr sinnvoll.
Mag das Gehirn Vitamine?
Ja, das mag sehr, Vitamine. Also Vitamine grundsätzlich C ist deswegen wichtig, weil es als Antioxidant dazu führt, dass die körpereigene Regulation von Entzündungen besser funktioniert. Das gilt aber für den gesamten Körper, das gilt jetzt nicht nur fürs Gehirn. Vitamin D ist sehr wichtig, auch fürs Gehirn, weil es viele psychischen Funktionen stabilisieren hilft. Vitamin D bauen wir auf, wenn wir im Sonnenlicht umherspazieren. Ist auch in Fisch enthalten, in Gemüsesorten, im Vollkorn etwas enthalten, auch im Fleisch. Auch das ist sinnvoll. Davon haben auch viele Menschen zu wenig. Gerade heutzutage, wo wir viel drinnen sitzen und Fisch auch nicht so die Lieblingsspeise vieler Menschen ist, muss man fairerweise sagen. Also Vitamin D kann man auch drauf achten. Und ich bin ein großer Verfechter von Vitamin B, denn wir ernähren uns alle sehr süß und der Zucker ist im Körper ein Vitamin B-Räuber. Er sorgt dafür, dass Vitamin B aufgebraucht wird und dann steht der insbesondere für die Nervenfunktion zu wenig zur Verfügung. In Vollkornprodukten ist viel Vitamin B1, B2, B6 oder auch B12 enthalten. Vollkornprodukte, finde ich, gehören auch aus der Sicht des Gehirns auf den Speiseplan. Bin großer Freund von Vollkornprodukten.
Und du sagst auch, Volker, unser Gehirn mag die Natur, vor allem die Berge, weil ganz oben, das verändert irgendwie unser Denken. Ja. Was passiert da?
Also ich glaube, das noch wichtiger ist als Brain Food, ist ab und zu in die Natur zu gehen. Ja, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Da könnten wir, glaube ich, jetzt 2 Stunden drüber reden.
2 Extra-Folgen.
Ja, weil mich das so fasziniert. Wir entdecken in den letzten Jahren einfach die fantastische Wirkung der Natur auf unser Denken, auf unser Fühlen und auf unser Gehirn. Das hat ganz viele Funktionen. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Also eine davon ist natürlich körperliche Bewegung mit der frischen Luft und Sonnenlicht. So, das ist immer so der eine Punkt. Aber das könnte rein theoretisch natürlich auch im städtischen Park stattfinden oder am Fluss, an dem wir entlang spazieren. Die Berge haben darüber hinaus noch einen wunderbaren Effekt, weil wir ins Staunen kommen. In der Regel ist es ja so, dass wir eine ästhetische Natur erleben, dass wir sozusagen von unten nach oben bewegen, auf Richtung Gipfelkreuz gehen und ins Staunen kommen. Und dieses Staunen, das hat psychologisch einen unglaublichen Effekt, der dazu führt, dass wir in Angesicht dieser tollen Landschaft uns selber, unser Ego verkleinern. Also wenn wir hochgehen auf einen Berg, gucken von dort ins Tal und alles sieht wunderschön aus, ästhetisch, wir staunen, dann werden unsere Sorgen ganz klein. Das Ego verkleinert sich. Und das ist in einer Gesellschaft heutzutage, in der sich so viel um uns selbst dreht, unglaublich heilsam. Also ich erlebe das bei mir selber auch, wenn ich irgendwie gar ganz viele Sorgen und Nöte habe. Mir gehen die Geschichten meiner Klienten durch den Kopf oder mein Business. Ne? So, ich schreibe ja und mache den Podcast und das will man ja auch gut machen, man will erfolgreich sein. Setzt sich dann unter einen gewissen Druck, ne? Kennst du vielleicht auch, dann tut mir das unfassbar gut, alle paar Wochen mal in die Berge zu gehen, weil das ab einem bestimmten Moment einfach keine Rolle mehr spielt. Man merkt, ich sag's mal etwas salopp, Verzeihung, hier oben ist man der Natur scheißegal. Mhm. Ne? Und das ist was sehr Heilsames in so einer Ego-Gesellschaft, wo wir immer denken, es dreht sich alles so um uns, wir nehmen uns alles so wichtig, gell? Ich mache da ja keine Ausnahme, ich fasse mich gerne an der eigenen Nase. Und das ist da oben völlig unwichtig. Wir merken, ob wir jetzt hier sind oder nicht, ist völlig wurscht. Wenn wir jetzt hier umfallen würden mit einem Herzinfarkt, dass wir dem Stein, der Pflanze, der Sonne, wäre völlig egal. Und das kann eine Erdung bedeuten, wieder zurückzukommen darauf, dass man auch nur ein kleines, unbedeutendes Teilchen im Puzzle ist. Das hat nichts mit Demotivation zu tun, sondern eigentlich mit einem gesunden wieder runterkommen. Und das hat man in den Bergen, das hat man nicht so sehr, wenn man im Fitnessstudio auf dem Laufband steht.
Also ich glaube, den Moment, wenn man schon mal in den Bergen war, den hatte eigentlich jeder.
Ja, das kennen die Leute, ich glaube auch.
Dass man sich so ganz klein und unbedeutend, in Anführungszeichen, nicht negativ gemeint, aber fühlt und eigentlich denkt, okay, krass, das macht auch was mit einem, finde ich, wenn man da steht.
Macht was mit einem. Und trotzdem ist man ja nicht alleine, einsam. Man merkt, man ist geborgen, man ist ein Teil der Natur. Und das ist was sehr Schönes. Deswegen, glaube ich, gehen Menschen auch gerne den Jakobsweg oder machen solche Selbsterfahrungen immer in Verbindung mit der Natur, weil es sie runterbringt, weil es sie distanziert, weil es einen gesunden Abstand schafft von dem immer ständigen Grübeln und sich so wichtig nehmen. Mhm.
Du nennst das die grünen Vitamine fürs Gehirn.
Ich auch, sehr genau. Schön. Ja, ich finde es wichtiger, ab und zu mal diese Vitamine zu nehmen und sich nicht immer nur was irgendwie in die Kiemen zu hauen, was man vorher teuer im Reformhaus bezahlt hat. Das verrutscht gerade. Wir denken immer, wir könnten Gesundheit kaufen. Mhm. Wir könnten sie uns in den Saft rühren. Das mag ein Teilaspekt der Gesundheit auch sein, aber der wesentliche Teil findet draußen statt.
Was können wir noch tun? Du hast es eben so schön erzählt, so diese Erdung mal zu schaffen, wirklich dieses Abschalten, einfach mal zu sagen, okay, das Gehirn steht jetzt oder der Kopf steht jetzt wirklich mal still, bin jetzt mal im Hier und Jetzt, weil ich glaube, das ist auch etwas, was man heutzutage wirklich nur noch schwer schafft. Ne? Man hat tausend Sachen im Kopf, wie du es gerade auch erzählt hast. Ich schreibe, ich habe den Podcast, mein Business. So haben Familien die Kinder, den Beruf und man rennt eigentlich irgendwie so durchs Leben. Ja, hast du auch eine schöne Podcast-Folge übrigens zu Rennt das Leben oder rennen wir eigentlich?
Ach ja, genau. Nicht die Zeit rennt, sondern wir, glaube ich, hieß sie. Ne?
Naja. Wie ist es denn jetzt? Wer rennt?
Wer rennt? Genau, also sicherlich, das ist auch ein Teil meiner Therapie, wenn Menschen zu mir kommen. Ich habe eine Stressambulanz im weitesten Sinne. Ne? Zu mir kommen Menschen, Frauen wie Männer, die sich überfordert fühlen oder überfordert sind, angesichts der vielen Dinge im Leben, so ein bisschen so den Überblick verlieren und versucht dann eine Hand zu reichen. In der Tat, das muss man sagen, sind unsere To-Do-Listen heute einfach alle zu lang. Ich ertappe mich da auch gern selber ab und zu bei. Ich kann mich da immer gut in meine lieben Klienten hineinversetzen. Und das muss man ein bisschen differenziert darstellen. Also, dass wir To-Do-Listen haben, ist was Gutes. Es wäre überhaupt nicht natürlich, wenn wir keine Ziele hätten. Das kann übrigens auch krank machen. Wenn ein Mensch keine Aufgabe hat und nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, langweilt sich vor sich hin. Und damit meine ich nicht eine Stunde oder zwei, das ist durchaus gesund, sondern Tage, Wochen, weil er völlig unterfordert ist, dann kann es auch krank machen. Also keine To-Do-List zusammen ist natürlich keine Lösung. Ich helfe Menschen zu Zielen. Ziele sind was ganz Wichtiges, Aufgaben und Dinge, für die man brennt. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir haben davon einfach heute in der Regel viel zu viel. Wir leben in einer Welt der Multioptionalität, sagt man. Das heißt, wir kriegen ständige Möglichkeiten und Angebote um die Ohren geschlagen, wofür wir uns alles noch begeistern könnten und bitte sollten. Also ich finde es, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es heute schon anstrengend, aus einer Watchlist verschiedener Streaming-Anbieter sich abends auszuwählen, welche Serie man denn gucken will.
Du, wir schaffen es noch nicht mal. Wir schaffen nur den Trailer. Dann schlafen wir ein. Ja, aber es ist so, da geht es ja schon weiter.
Es ist so.
Ja.
Das ist diese Zufilisation, von der ich eben schon sprach. Sie kommt so im Vordergrund als Gewinn von Möglichkeiten, also als eine Verbesserung der Lebensqualität. Aber in Wahrheit bedeutet es, sich ständig auswählen zu müssen und sich ständig entscheiden zu müssen. Und das bedeutet, wir nennen das in der Psychologie Entscheidungsmelancholie. Mhm. Also eine niedergedrückte Stimmung, weil man diesem ganzen Kram eigentlich gar nicht mehr wirklich gerecht wird. Mhm. Und jetzt von den Fernsehserien weg gilt das für ganz viele andere To-Dos auch. Wir leben in einer Welt, wo durchs Internet und durch Social Media, die das Leben uns gegenseitig so transparent macht, in einer Fülle an Aufgaben, Möglichkeiten. Und die alle sind im Kopf und wir versuchen, die irgendwie unterzukriegen. Noch dazu kommt ja das allgemeine Credo, dass ein glückliches Leben heute angeblich nur das Leben ist, was auch möglichst erfüllt ist. Mhm. Also wo man auch alles mitnimmt, was einem das Leben zu bieten hat. Und das kann schon ganz schön Druck machen. Mhm. Und insofern, um deine Frage auch zu beantworten, was hier hilft für mehr Gehirngesundheit, ehrlich zu machen, dass die Zeit begrenzt ist, die man hat am Tag. Mhm. Und dass es manchmal zu mehr Zufriedenheit führen kann, wenn man sich von Dingen trennt, auch wenn das echt schwerfallen mag. Niemand verzichtet gerne, das weiß ich selber. Aber bewusst Dinge loszulassen und dadurch frei zu werden, das ist auch ein Königsweg zu mehr Gehirngesundheit. Also im Sinne von Freude und Zufriedenheit. Und nicht die ganze Zeit getrieben zu sein von irgendwelchen Antreibern, die sagen, das musst du unbedingt noch machen. Und wenn du das verpasst, also dann kann man aber nicht von einem glücklichen Leben ausgehen und so weiter. Das ist ja alles in den Köpfen der Menschen drin, die sich einen unfassbaren Druck machen teilweise, dem allen noch irgendwie gerecht werden zu wollen. Mhm. Was für Quatsch. Ne? Weniger ist manchmal mehr.
Mhm. Du hast gerade das Loslassen angesprochen. Das ist ja, glaube ich, etwas, womit wir alle strugglen, dieser ständige Kampf zwischen Loslassen und Weiterkämpfen. Ist also die Akzeptanz am Ende das auch, was uns glücklich macht oder unser Gehirn glücklich macht?
Ja, das Organ Gehirn braucht wahrscheinlich die Akzeptanz nicht, aber der Geist, der dem Gehirn innewohnt. Ne? Also wenn wir lernen oder im Alltag häufiger üben würden, auch Dinge zu akzeptieren, die wir vom Leben geschenkt bekommen, die wir vielleicht gar nicht beeinflussen können, wären schon viel geholfen. Mhm. Aber wir leben in der Tat in einer Zeit, die ein berühmter Soziologe mal Diktatur der Steuerbarkeit genannt hat. Ich finde den Begriff sehr treffend. Mhm. Wir suggerieren uns durch unsere Technologien, dass wir alles machen können, dass wir alles steuern können, dass wir alles bewirken können. Und wenn wir ehrlich sind, zeigt ja auch der Blick auf unser Handy, dass es für alles irgendwie eine App gibt. Und das gibt uns so den Eindruck, ja, wir können auch alles irgendwie mit ein paar Knopfdrücken regeln. Von den Aktienkursen über die Gesundheit, über den Schlaf bis hin zur Beziehung. Alles lässt sich irgendwie steuern. Mhm. Und auch das ist wieder zweischneidig, denn auf der einen Seite suggeriert uns das, okay, ich kann etwas machen, ich kann Einfluss nehmen, das hat sehr viel Gutes. Mhm. Auf der anderen Seite kostet uns das aber auch die Bereitschaft, uns mit Dingen schlichtweg zu arrangieren, Dinge einfach mal hinzunehmen, wenn sie so sind. Mhm. Und damit Frieden zu finden, dass wir sie jetzt gerade nicht beeinflussen können, das ist trotzdem okay so. Also insofern hast du völlig recht, wenn du sagst, dass Akzeptanz auch zur Gesundheit beiträgt, weil wir mit dem Runterkommen, mit dem Arrangieren, mit dem Hinnehmen auch Frieden finden und das unseren Organismus auch zur Ruhe bringt.
Zur Ruhe bringt, das ist eigentlich auch das gute Stichwort für abends. Das ist ja auch ein Hauptteil in deinem Buch oder auch in deinem Titel. Also ich bin Mama von zwei kleinen Kindern. Ich habe so abends habe ich so das Gefühl, ich lege mich ins Bett, nachdem dann so alles in Anführungszeichen durch ist, noch alle Mails abends oder im Zweifel spricht man tatsächlich nochmal zwei Sätze auch mit seinem Ehemann. Ja, auch das kommt vor. Aber dann liegt man im Bett
und
dann
fängt man an. Der Glückliche, immerhin.
Ja, mein. Und dann rattert man. Und dann dachte ich, ah, warte mal, da dann müssen wir noch die Matschhosen, da gehen sie zur Farm. Da ist Halloween, da muss ich das noch besorgen. Da ist der Kindergeburtstag, ich habe noch gar keinen. Mhm. So, das hört ja gefühlt auch nicht auf, ja. Also das nur als ein Beispiel, ja. Kennen vielleicht auch viele Eltern. Aber es gibt ja viele Themen, die man abends hat. Also was können wir tun, Volker, um irgendwie halbwegs entspannt in die Nacht zu starten.
Ja, also jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Du bist natürlich jetzt in einer Lebensphase, in der wahrscheinlich ein Großteil dieser To-Dos gar nicht von deinen Schultern sich nehmen lässt. Also vielleicht kann man ein paar noch auf die deines Mannes verteilen, aber im Großen und Ganzen müsst ihr als Eltern irgendwie das wuppen, weil eure Kinder klein sind. Das wird sicherlich weniger werden, weil sowohl die Chauffeurdienste als auch die Organisationsdienste, die Kochdienste, die Putzdienste, die Waschdienste weniger werden, wenn die Kinder größer werden. Nur der Punkt ist der, dass wir beobachten, dass teilweise Eltern, die sich einmal so einen Habitus angewöhnt haben, den auch beibehalten, selbst wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also sie bleiben in dieser ständigen Organisationsplanungs- und To-Do-Modus. Ja, genau. Und das ist eigentlich schade, weil das Leben verändert sich. Und wenn du aus der maximalen Fürsorgepflicht deiner Kinder ein bisschen hinausgewachsen sein wirst, dann wäre es eigentlich spätestens dann sinnvoll und gut, wenn du für dich auch wieder mehr Freiräume entdeckst, die dir gehören. Mm. Das kannst du vielleicht mit dem zweijährigen Kind jetzt einfach weniger als andere. Das gehört ein bisschen mit zu der Job Description als junge Mama, junger Papa. Aber wenn du älter werden wirst, entstehen die Freiräume und die werden deine Kinder auch wollen. Die werden dir nämlich signalisieren, in dem Alter sind meine Kinder jetzt so Papa bis hierhin und nicht weiter. Und die Kunst ist, richtig. Und die Kunst des Lebens ist, das als Papa anzunehmen, ohne einen zu starken Trennungsschmerz zu empfinden und sagen, okay, dann nutze ich das jetzt für mich oder für die Zeit mit meinem Partner, die es vielleicht auch in den Jahren zuvor zu kurz kam. Also auch das hat was mit Akzeptanz zu tun. Weißt du, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Jetzt erfordert mich der Job als Papa, Mama, aber es kommen auch wieder andere Momente, wo ich vielleicht mit dem Wohnmobil mit meinem Partner Wochenende weg sind und Gott sei Dank mal keine Kinder um mich herum habe. Und die Kunst ist immer, die Welle zu surfen, die dich gerade vor einem auftut und nicht an Gedanken, Mustern, Modellen aus dem Internet festzuhalten, die einem andere vorleben und das haargenau wie eine Schablone versuchen, in die eigene Form zu passen. Das bedeutet immer Stress. Sondern immer zu gucken, okay, wo stehe ich gerade? Was ist gerade meine Aufgabe? Die mit Leidenschaft und Ganzheitlichkeit ausführen, aber immer sensibel zu bleiben, aufmerksam für Alternativen, die sich auftun, wenn das Leben weitergeht und dann vielleicht einfach die Welle zu wechseln. Das ist die Kunst.
Ach, das ist ein schöner Gedanke, aber du siehst...
Darfst du dich schon drauf freuen? Du glaubst gar nicht, wie viel Freiräume ich hier genieße, weil meine Kinder gar nicht mehr mit mir Lego spielen wollen, traurigerweise einerseits, aber auch andererseits. Schön, habe ich viel mehr Zeit für meine Frau und für mich.
Das stimmt. Ich glaube, da muss man sich hinarbeiten, weil wenn man noch kleine Kinder hat und diesen Gedanken hat, der tut ja also zumindest bei mir mehr weh, als dass ich mich jetzt drauf freue. Aber du hast recht, es ist dann einfach die Welle, die man mitnehmen muss und die ist dann einfach irgendwann mal da, was ja auch dann mit Sicherheit schön ist und man muss einfach die Vorteile rausziehen.
Genau.
Das ist das eine, Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind und die wir nicht ändern können, auch im besten Fall einfach mal so anzunehmen. Was können wir abends noch tun? Gibt es noch Rituale, die man abends vielleicht machen kann, um in einen Wusa zu kommen für die Nacht?
Also da gibt es ganz technische Dinge, aber es gibt auch so ein paar psychologische Aspekte, je nachdem, was wonach einem zumute ist. Also können wir mit dem Technischen anfangen. Wer merkt, er ist abends aufgeladen vom Tag und ist noch voller, Strom und Spannung und vielleicht auch voller Gedanken, dem kann eine Atmung helfen. Also ich habe da relativ viel zu geforscht und das publiziert. Das war ein Thema, wo mich wirklich gerne beschäftigt. Wir können über die Atmung unser Gehirn, unser zentrales Nervensystem ganz hervorragend beruhigen. Wir brauchen nicht mal Drogen dafür. Schon gut, sondern durch Atmung. Und zwar, das ist das Entscheidende, ausschließlich, das ist wirklich ganz wichtig, die Atmung über den Bauch. Nicht die über die Brust. Wir können ja über die Brust atmen, die wird den Schultergürtel heben und über den Bauch, in den die Bauchdecke nach außen, nach innen geht. So. In der Regel ist es so, dass wir überwiegend über den Schultergürtel atmen. Und je gestresster wir sind, desto mehr, also desto weniger Bauch und desto mehr Brust. Und diese Form der Atmung reicht für die Sauerstoffversorgung. Aber sie hält uns im Sympathikus, weiß nicht, ob der Begriff vielleicht zu medizinisch ist, also ein Teil des vegetativen Nervensystems, den man so ein bisschen mit dem Gaspedal im Körper vergleichen kann. Umgekehrt ist die Atmung über den Bauch eine Form der Atmung, die den Parasympathikus aktiviert, also den Teil des vegetativen Nervensystems, den wir ja, vielleicht als Bremse bezeichnen könnten. Das sind jetzt etwas vereinfachte Bilder, aber so kann man sich's vorstellen. Der mit Erholung, Entspannung, Regeneration, aber auch Wachstum zu tun hat. Und das ist ganz spannend, dass das die Forschung wirklich zeigen kann. Die Atmung muss über die Bauchdecke erfolgen, damit dieser Effekt eintritt. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben geguckt, wie ist denn eine gute Frequenz, Einatmung, Ausatmung, den Parasympathikus zu aktivieren. Und wir haben herausgefunden, dass es ungefähr 4 Sekunden einatmen, 8 Sekunden ausatmen ist. Also 12 Sekunden in der Summe. Das ist schon ganz schön langsam. Dann kriegst du ja in der Minute 60 durch 12, also nur 5 Atemzüge hin. Das ist schon recht langsam, muss man ein bisschen üben, gebe ich zu. Aber diese langsame Tiefenatmung über den Bauch, die bringt uns richtig runter. Und jetzt kommt die ganz tolle Nachricht. Das ist allerdings nicht, die Lorbeeren verdiene ich nicht, sondern ein ganz toller Wissenschaftler aus München, der das gezeigt hat, dass wenn Menschen zum Beispiel durch Nachrichten und schlechte News aufgeladen wurden, durch Schicksal, Enttäuschungen, Horrornachrichten, Zukunftsprognosen, so all das, was wir so uns tagsüber so reindrücken, wenn die abends 10 Minuten so geatmet haben, hat das die Emotions- und Stresszentren im Gehirn runtergefahren, die sogenannten Mandelkerne. Mandelkerne sind ein Teil des Gehirns, haben wir 2 Stück von, die für diese negative Bewertung von Dingen zuständig sind. Die wurden runtergefahren durch die Atmung. Und das ist doch toll. Das zeigt, dass wir durch eine sehr einfache, leicht zu lernende Maßnahme uns selber ein Stück weit beruhigen können. Das wäre jetzt so eine technische Methode, die man aber sehr leicht lernen kann, wenn man es ein bisschen übt.
Das ist eigentlich auch was Gutes bei Lampenfieber, ne? Da kann man sich doch wahrscheinlich vor Vorträgen oder wenn ihr aufgeregt seid, kann man das auch gut anwenden.
Genauso ist es. Ja, genau. Und es gibt Menschen, die meditieren und die brauchen dann viele Klangschalen um sich herum. Manchen ist das so esoterisch. Also die Atmung subtrahiert den ganzen Kladderadatsch drumherum, sondern fokussiert einfach nur wirklich auf dieses Ventilieren. Ne? Das rein technische Maßnahme über den Bauch, hat aber den gleichen Effekt aufs Gehirn.
Ich habe noch eine schöne Sache gefunden. Dazu müsst ihr wissen, ich habe mit Volker im Vorgespräch kurz gesprochen, über was sprechen wir denn eigentlich alles. Und dann hat er gesagt, oh, ich bin aber weit weg von Beauty, hat er gesagt. Und da habe ich ihm aber erzählt, ja, es ist ja Beauty und Gesundheit. Aber einen Beauty-Twist habe ich gefunden, lieber Volker. Und jetzt gucke ich mal, was du dazu sagst.
Jetzt bin ich gespannt.
Man sagt ja so schön, Schönheit beginnt im Kopf. Okay. Ja, sagt man ja gerne mal so. Und ich habe so einen spannenden Beauty-Hack aus der Psychologie gefunden. Und zwar haben Studien gezeigt, dass allein das Anspannen der Gesichtsmuskeln, die für das Lächeln verantwortlich sind, unser Gehirn dazu bringen, Glückshormone wie Dopamin und Serotonin auszuschütten. Mhm. Da haben wir doch schon den Beauty-Twist.
Ja, das stimmt auch. Eine gewisse Gesichtsmotorik, ein Lächeln, ein Lachen aktiviert das. Aber ich will jetzt nicht zu viel Wasser in den Wein gießen, weil das stimmt. Aber wenn das Lachen zu verkrampft ist, und man empfindet überhaupt nichts Lustiges dahinter, dann ist der Effekt sehr, sehr, sehr gering. Und dann darf man nicht denken, dass man den Stress reduziert oder aus einer Depression rauskommt. Also besser wäre, man findet einen echten Grund zum Lachen, indem man sich mit Freunden trifft, die einen aufheitern, indem man in Erinnerungen schwelgt, miteinander lacht. Dann ist dieser Effekt umso größer.
Okay, auch das nehme ich, ist in Ordnung. Und dann finde ich spannend, Volker, können wir unser Gedächtnis eigentlich trainieren? Jetzt geht's ja auch immer um, ich sag mal, Alltagsvergesslichkeiten. Dann hast du vorhin schon angesprochen, manche überlegen auch schon, ist es vielleicht dann schon die Demenz, die einsetzt, ja? Mir hat neulich jemand hier im Podcast gesagt, als ich gesagt habe, wenn man die Brille sucht, kann das schon Demenz sein? Und dann sagte er, nein, aber wenn sie im Gefrierfach landet, dann sollte man sich Gedanken machen, ja? Also inwiefern können wir unser Gehirn denn trainieren? Man sagt ja oft auch bei älteren Leuten, die sollen Kreuzworträtsel machen oder sich Sachen merken. Funktioniert sowas wirklich?
Das funktioniert schon, aber die beste Maßnahme, neben den vielen guten, die wir schon gesprochen haben, viel trinken, ab und zu mal Fisch essen, sich ausschlafen, Natur genießen, das alles hilft ja der Hirngesundheit, halte ich tatsächlich die Steuerung der Aufmerksamkeit. Wir sehen heute, dass die meisten Gedächtnisdefizite nicht deswegen kommen, weil man dement wird oder weil das Gehirn in irgendeiner Weise abbaut oder weil ihm ein Vitamin fehlen würde, sondern weil man sich schlichtweg nicht konzentriert, weil man überall ein bisschen ist und nirgends richtig. Punkt. Das ist der Hauptgrund. Ne? Derjenige, der nicht weiß, wo sein Schlüssel liegt, ist meist nicht dement, sondern er hat einfach telefoniert, während er ihn irgendwo abgelegt hat. Und dann hat das Gehirn das einfach nicht gespeichert. Und dann hat mit der einen hat eine SMS geschrieben, während man mit der rechten Hand irgendwie den Joghurt in die Tiefkühltruhe gestellt hat, statt in den Kühlschrank. Ne? Das sind Dinge, die haben mit Demenz nichts zu tun. Damit verschieben wir das Problem auf eine medizinische Ebene. Mhm. Auf die gehört es aber nicht hin. Das hat was mit der Lebensführung zu tun. Damit, worauf wollen wir uns fokussieren? Mhm. Und ich sagte es ja eingangs schon, das war eine schöne Frage von dir eben. Mhm. Wenn man die To-Do-Listen reduziert und mehr Freiräume schafft, dann hat man plötzlich auch mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mhm. Und wenn man die Dinge bewusst tut, weißt du, wenn ich erst telefoniere und dann den Tisch aufräume und den Joghurt an die richtige Stelle stelle, wenn ich danach den Schlüssel hole oder wegtue oder was weiß ich, und mit dem Geist, mit meinen Sinnen in dem Moment bin, wo ich bin, dann habe ich auch plötzlich eine Erinnerung später daran. Dann ist mein Gedächtnis auch da. Wenn ich aber alles nebenher mache, Stichwort Multitasking, alles versuche parallel zu tun, weil für nichts Zeit zu sein scheint und alles versuche ich in eine Sekunde reinzudrücken, wie wir es heute alle so ein bisschen oder viele machen, da muss ich mich nicht wundern, dass das Gehirn die Hälfte davon wieder löscht. Aber dann hilft nicht der Doktor. Sonst hilft eigentlich eher ein Coach, der einem sagt, du pass mal auf, mach das mal anders.
Das heißt, das Gehirn ist nicht Multitasking.
Genau, also wir können zwar Dinge gleichzeitig tun, wenn wir beispielsweise denken und dabei atmen oder eine so Netflix wäre gut, wenn das parallel weiterläuft. Ja. Oder dass wir eine Netflix-Serie gucken, dabei Chips essen, das gelingt ja. Ne? Meist können wir eher nicht aufhören. Also natürlich können wir Dinge gleichzeitig. Unser Gehirn muss Millionen an Steuervorgänge parallelisieren. Aber wichtig ist, dass nur eins davon geistiger Natur ist und das andere sozusagen so ein bisschen unter Radar läuft, automatisch. Ne? Mhm. Wenn wir zwei geistige Dinge tun, also beispielsweise ich ordne die Lebensmittel im Kühlschrank, ich komme noch auf das Beispiel zurück, und telefoniere dabei mit dem Steuerberater, dann wird es schwierig, weil dann muss unser Gehirn sich entscheiden und dann wird es die Aufmerksamkeit ständig wechseln, wie ein Scheinwerfer, ne, wo mal die eine Sache beleuchtet wird und die andere. Und die Sache, die gerade im Dunkel liegt, die wird natürlich dann auch später nicht erinnert. Aber nochmal, dann hat man kein Demenzproblem, sondern ein Aufmerksamkeitsproblem.
Mhm. Ich habe einen schönen Mythos noch gefunden, Volker, den ich mit dir noch besprechen möchte. Ich weiß nicht,
du hast so eine ganz schöne Neigung, die Dinge einen riesigen Spannungsbogen zu verleihen. Du nimmst immer Anlauf so mit der Frage, dann hält man sich schon irgendwo fest und erwartet Gott weiß was. Also ich setze mich mal besser hin.
Jetzt kommt was. Es ist ganz kurz, aber ich fand es unfassbar spannend. Liegt das Gehirn, Achtung, festhalten jetzt, liegt das Gehirn von Albert Einstein im Museum?
Oh, da fragst du mich was. Mir kam gerade die Frage bekannt vor. Ich habe sie schon mal irgendwo gehört oder vielleicht auch gelesen, aber ich weiß keine Antwort drauf. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Ich erzähl's dir, was ich gefunden habe. Ob das jetzt stimmt, ne? Das ist jetzt die andere
Frage.
Bin
gespannt.
Es kommt nicht von ChatGPT, das kann ich schon mal sagen. Nach dem Tod von Albert Einstein, das war 1955, hat der Pathologe Thomas Harvey heimlich und ohne Genehmigung
das Gehirn untersucht und
entnommen und konserviert und wohl ganz viele Gewebeproben angefertigt. Und er wollte dem Genie damit dann irgendwie auf die Spur kommen. Ne? Natürlich vergeblich. Und man sagt, noch heute befinden sich Teile, so jetzt kommen wir zur Geschichte, des Gehirns von Albert Einstein in verschiedenen amerikanischen Museen.
Das ist spannend.
Guck mal.
Das ist spannend.
Also bei deinem nächsten USA-Besuch musst du dich auf die Suche
unbedingt
begeben.
Unbedingt. Auf der Suche nach dem Geist von Albert Einstein. Aber übrigens, der hat als er...
Und dann rufst du mich an.
Da rufe ich dich an, aber das finde ich schön am Schluss, weil er, als er noch beim Patentamt in Bern gearbeitet hat, in der Schweiz, war er immer sehr viel wandern in den Bergen. Hat selber gesagt, wenn er wandern war, dann hatte er die besten Ideen. Also dieser Kreativitätsschub, wenn man sich selber mal aus sich selber heraus austritt, den hat er auch erlebt. Mhm. Und das bestätigt doch das, was wir eben schön besprochen haben.
Absolut.
Ja.
Er hat es damals schon gesagt.
Genau.
Abschließend, Volker, du sagst, wir müssen den stabilsten Frieden finden, den es gibt, und den finden wir in uns selbst.
Ja.
Wie? In einem Satz schaffen wir das.
Ist meine Überzeugung. Ich habe ganz viel in dem Buch Gute Nacht Gehirn, habe ich ganz viele schöne Gedanken zusammengestellt, die alle in der Summe helfen sollen, diesen Frieden zu finden. Insofern kann ich jetzt keinen einzelnen nennen, aber danach sind die Kapitel ausgewählt. Es sind alles so ganz leichte, locker geschriebene, auch lustige Kapitel, die man abends lesen soll, immer wenn man mal Lust hat, ein Kapitel pro Nacht, bevor man das Licht löscht. Und die sollen einem auf der einen Seite helfen, eine inspirierende Idee zu finden, die sollen Mut machen, die sollen einem Lächeln aufs Gesicht zaubern und vor allen Dingen Zuversicht erzeugen. Und das ist in dieser heutigen Welt, die von so viel, ich sag mal, Verrücktheiten gekennzeichnet ist, ist es schon wichtig geworden, denn Zuversicht, das erlebe ich als Psychiater, ist eine der wertvollsten Ressourcen, die wir haben, um unser Leben in den Griff zu haben, auch bei Krisen und Tiefschlägen. Und ich wollte eben mit dem Buch helfen und das wird sehr schön angenommen von den Leuten. Ich kriege da ganz viel Zuschriften, das macht mich total glücklich. Und wenn sie mir dann schreiben, ja, die Probleme sind nicht deswegen weg, aber ich habe gewissen Frieden gefunden und ich habe jetzt eine Idee, wie ich es am nächsten Tag mache, das ist eigentlich eine wunderschöne Bestätigung. Insofern den Frieden finden damit, dass man sich mit etwas Gutem, Alternativem auseinandersetzt, dass einem eine gute Idee schenkt. Das ist eigentlich, das möchte ich den Menschen ans Herz legen. Und ans Hirn natürlich.
Das hast du auch schon gesagt. Professor Dr. Volker Busch, vielen Dank. Es war unfassbar spannend. Danke für diese Reise ins Gehirn.
Es war sehr schön. Ja, Beauty und Gesundheit. Toll.
Beauty und Gehirn, ich sag's dir. Beauty vielen Dank, Gehirn. Volker.
Klasse. War mir eine Freude. Allen Zuhörern zu alles Liebe. Tschüss.
Danke dir.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.